Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Waiblinger Stadtgeflüsters. Heute sind Julia Goll von der FDP und Christina Stump von der CDU bei mir zu Gast.
Herzlich willkommen zum Waiblinger Stadtgeflüster mit Sebastian Striebig.
Frau Stump, sind Sie als stellvertretende Generalsekretärin der CDU eigentlich per Du mit Kanzler Friedrich Merz?
Ja, ich bin mit ihm per Du, war mit ihm auch schon per Du, bevor er Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland war, und schätze ihn persönlich sehr und arbeite auch sehr gern und vertrauensvoll mit ihm zusammen.
Seit wann kennen Sie den Kanzler und wie kam dieser Kontakt zustande? Ich meine, von Heeg nach Berlin ist eine gewisse Strecke.
Aber eine schöne Strecke, sage ich Ihnen. Ich bin ja mit 14 in die Junge Union eingetreten, mit 16 in die CDU, schon immer kommunalpolitisch verwurzelt gewesen und deswegen auch immer in der Partei aktiv gewesen, war früher aber auch in anderen Vereinen aktiv, im Liederkranz, im Sportverein und in anderen Vereinen, und kannte Friedrich Merz über die Partei seit Jahren, bin aber erst seit ich 2021 in den Deutschen Bundestag gekommen bin. Wir sind gemeinsam im Deutschen Bundestag wieder reingekommen. Ich neu, er das zweite Mal im zweiten Anlauf. Und seitdem bin ich mit ihm per Du, verstehe mich mit ihm super. Und von dem her bin ich da sehr glücklich, sozusagen jetzt in der neuen Rolle auch für die Partei tätig zu sein.
Das ist ja absolute Spitzenpolitik, die Sie da mittlerweile betreiben. Wenn Sie sagen, Sie sind schon mit 14 engagiert gewesen, war das dann schon auch immer so ein Traum, irgendwann im Bundestag zu sitzen, vielleicht auch dann so eine verantwortungsvolle Rolle zu übernehmen?
Also ich war schon immer überzeugte Christdemokratin und mich für die Menschen in unserem Land einzusetzen und die Themen voranzubringen, vor allem auch kommunalpolitische Themen, was man vor Ort auch sieht, was man auch direkt anpacken kann, wenn da die Sporthalle saniert hat, wenn die Schwimmbad jetzt... In Hegnach wird es ja aktuell gerade voraussichtlich geschlossen, wenn man dann, ob sie für solche Themen auch einsetzen kann, dass es wieder vorangeht in der Gesellschaft. Und ich wollte eigentlich gar nicht in die aktive Politik gehen, weil ich mit meinem Job damals, bevor ich in den Deutschen Bundestag gekommen bin, als persönliche Referentin des Landwirtschaftsministers Peter Haug sehr zufrieden war mit meiner Tätigkeit und wollte eigentlich gar nicht in die aktive Politik gehen. Für mich war aber dann klar irgendwann, dass wenn man was ändern möchte, vor allem auch als Frau in der Politik was ändern möchte, dann muss man in die aktive Politik gehen. Da wird die Kommunalpolitik nicht ausreichen für die Themen, wenn man sie steuerrechtlich voranbringen möchte, aber auch Themen, wie wir die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf hinbekommen, weil ich einfach auch festgestellt habe, mein Sohn war damals ein Jahr alt, dass es schon schwierig ist, wieder einzusteigen in einen bestimmten Job und gleichzeitig aber auch Mutter zu sein und gleichzeitig aber auch weiterhin leidenschaftlich an den Job zu machen. Und dann war mir klar, dass wenn man was ändern muss, dann in der aktiven Politik. Und so bin ich dann 2021 im ersten Wahlgang gegen zwei Herren angetreten und im ersten Wahlgang mit 64% gewählt worden. Und so war ich nominiert für die CDU und dann dachte ich, jetzt erstmal den Wahlkreis gewinnen. Das hat dann geklappt und dann kam Friedrich Merz noch 3-4 Monate später und meinte, ob ich Vizegeneralsekretärin der Partei werden möchte. War natürlich schon sportlich, weil natürlich mein Sohn erst ein Jahr alt war. Und mir aber klar war, dass ich für die kommunalen Themen zuständig bin, als Vizegeneralsekretär eher in die Partei wirke, für 65.000 Kommunalpolitiker, bin da dafür natürlich in ganz Deutschland unterwegs, jetzt in Niedersachsen im Kommunalwahlkampf, aber in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, wo dieses Jahr Wahlen sind, und komme durch die ganze Bundesrepublik. Mir macht's große Freude, für die Partei in dieser ehrenvollen Aufgabe tätig zu sein, und ich mache es aus Leidenschaft und deswegen ist es auch mein Antrieb, was zu verbessern, nicht nur innerhalb der Partei, sondern auch innerhalb von Deutschland.
Frau Goll, Sie sind auch sehr politisch engagiert, eigentlich auch schon sehr, sehr lange sehr politisch engagiert. Und bei Ihnen ist es ein bisschen ähnlich, auch vom Kommunalen in den Landtag gewählt worden 2021, dort dann viele Jahre engagiert gewesen. Haben Sie denn das gleiche Gefühl gehabt, die örtliche Ebene reicht mir nicht mehr aus, ich muss das größere Rad drehen?
Also ich mache Kommunalpolitik wirklich, Sie sagen es, schon sehr, sehr lange. Ich bin das erste Mal vor 27 Jahren in einen Gemeinderat gewählt worden und mache das bis heute, habe es also auch weiterhin gemacht, während ich im Landtag war. Mein Herz schlägt absolut kommunal. Ich sehe den Punkt einen Ticken anders als die Christina vielleicht. Man kann gerade kommunal sehr viel ausrichten. Und ich sage den Leuten auch immer wieder, das Kommunale, das ist für euch häufig viel wichtiger und viel entscheidender als das, was in der großen Politik in Berlin oder in Stuttgart oder auch in Brüssel entschieden wird. Denn das Beispiel kam, ob ein Schwimmbad saniert werden kann, wie hoch der Eintritt ist, ob man eine Stadtbücherei noch hat, das wird alles kommunal vor Ort entschieden. Wie die Schulen aussehen, das ist ein Riesenthema, ob die Fenster undicht sind und ob man einen Trinkbrunnen hat. Das sind auch so aktuelle Themen aus Waiblingen, wie wahrscheinlich in ganz vielen anderen Kommunen. Das wird alles alles vor Ort im Gemeinderat entschieden. Und ich habe jetzt diese, ich sag mal, gewisse Diskrepanz, habe ich vor allen Dingen natürlich in den 5 Jahren im Landtag auch erlebt. Natürlich kommt man dahin und denkt, super, jetzt kann ich auch noch auf einer anderen Ebene etwas verändern. Es ist gar nicht unbedingt die übergeordnete Ebene, denn es gibt nun mal Themen, für die ist nur die Kommune zuständig. Ja, Beispiel das Schwimmbad oder wie sieht die Schule von innen aus, das Gebäude. Und dann gibt es eben Themen, für die ist nur das Land zuständig. Das ist jetzt gerade bei dem Beispiel Schule, die Bildungsinhalte. Und dann gibt es wieder Themen, für die nur der Bund zuständig ist. Also wir haben da gar kein Über-Unterordnungsverhältnis, sondern jeder macht so sein Ding. Und da musste ich jetzt in den 5 Jahren auch feststellen, nicht nur, weil wir Opposition waren, sondern auch sonst, das ist schon auch schwierig, da im Landtag wirklich Änderungen hinzubekommen. Das ist ein sehr schwerfälliger Ozeandampfer, der da unterwegs ist. Und da sind Änderungen viel schwieriger hinzukriegen als vor Ort in der Gemeinde. Deshalb, ich würde wirklich auch sagen, die Kommunalpolitik, die ist in der Hinsicht auf alle Fälle befriedigender, weil man wirklich auch etwas verändern kann und man sieht Veränderungen. Es gibt Gegenden in Waiblingen, da kann ich wirklich sagen, oh, das ist auf meine Initiative hin hier geändert worden, ich meine verbessert worden. Und das ist auch für einen selbst schön und ich denke auch für die Bürgerinnen und Bürger ganz schön, die eben auch merken, dass ihre Anliegen teilweise 1:1 umgesetzt werden können. So wie es man mit der Bushaltestelle für einen Schulbus erlebt. Das kam ein Tag, schlug das bei mir auf von einer Mutter und eine Woche später war die Bushaltestelle eingerichtet. Super.
Das kenne ich aus den Gemeinderäten. Dieses Kreis ist auch teilweise etwas anders, aber ist ja schön, wenn diese Erfahrungen gemacht werden und wenn man auch das Gefühl hat, man kann direkt was bewegen. Haben Sie mehr Spaß in Waiblingen im Gemeinderat, als Sie im Landtag in Stuttgart hatten?
Also um Spaß geht es nicht. Wenn das der Maßstab wäre,
dann ein bisschen Freude macht's.
Ja, doch, macht Freude. Aber wenn es um den Spaßfaktor ginge, dann würde ich wahrscheinlich anderes machen. Nein, ich habe es natürlich als auch für mich sehr bereichernd empfunden, weil sich auch durch den Landtag nochmal eine weitere Ebene öffnet. Ich bin in Remsmoor auch schon sehr lange im Kreistag und auch das ist absolut bereichernd, wenn man nicht nur die Kommune hat, sondern den gesamten Kreis betrachten kann und dann im Landtag nochmal den Einblick in viele andere Kommunen hat, in viele andere Orte. Also das ist auf alle Fälle bereichernd und ja, wenn Sie so wollen, hat das dann auch Spaß gemacht. Vor allen Dingen eben auch das Ganze ja nochmal professioneller zu machen. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied, ob ich mich abends nach der Arbeit bis spät in die Nacht nur dran setze an meine Unterlagen oder ob ich wirklich mir auch tagsüber die Zeit nehmen kann. Wobei die Nachtarbeit nicht weggefallen ist bei mir, die ist eher noch mehr geworden.
Sind Sie traurig, dass es die FDP nicht mehr reingeschafft hat? Beziehungsweise die Frage stellt sich eigentlich nicht, da werden Sie traurig drüber sein. Sind Sie traurig, dass Sie es nicht mehr reingeschafft haben?
Also ja, also für die FDP bedauere ich das sehr. Für mich selbst, ja, ich bin angetreten, deshalb wäre ich gerne gewählt worden. Das stimmt schon. Aber ich sage es Ihnen ganz offen, für mich ist es wunderbar so. Ich weine nachts keine Träne auf mein Kissen. Ich komme endlich zu Dingen, die, das merke ich jetzt erst, die ich wirklich viele Jahre nicht mehr gemacht habe. Aktuell habe ich die Terrasse wieder in Schuss gebracht und lauter so Sachen. Ja, also ich habe schon mein Leben wieder zurück und meinen Seelenfrieden zurück. Denn es war für mich, war das schon auch eine sehr harte Zeit. Das gehört auch dazu. Es war eine sehr harte, sehr anstrengende Zeit. Ich möchte die nicht missen. Ich habe es gerne gemacht, aber so wie es jetzt ist, ist es sehr schön. Ich gehe wieder ans Gericht zurück und übe meinen Traumberuf der Richterin.
Sie sind Juristin.
Genau, ich bin Richterin und ich werde jetzt auch wieder als Richterin tätig sein. Das durfte ich während der Zeit im Landtag nicht. Jetzt kann ich es wieder machen. Und wie gesagt, das ist mein absoluter Traumberuf, den ich gerne wieder mache.
Frau Stumm, würden Sie gerne wieder zurück ins Arbeitsamt nach Waiblingen? Ich glaube, da haben Sie mal gearbeitet, oder?
Ich habe begonnen mit einer Ausbildung bei der Stadt Waiblingen damals und dann habe ich noch die Fachhochschulreife nachgeholt und war dann beim Finanzamt in Waiblingen tätig.
Finanzamt war es, ja.
Beim Finanzamt tätig, habe dann BA gemacht, Steuer- und Wirtschaftsrecht an der Hochschule Ludwigsburg, bin dann direkt ans Finanzministerium gekommen, damals von Nils Schmidt geführt von der SPD und war dann 5 Jahre im Finanz- und Wirtschaftsministerium, 5 Jahre im Innenministerium, bevor ich dann persönliche Referentin von Peter Haug wurde. Und habe immer leidenschaftlich, hobbymäßig Politik gemacht, war immer aktiv auch und konnte es natürlich dann jetzt auch mit dem Bundestagsmandat verbinden, macht es leidenschaftlich gerne, habe aber meinen Job davor auch leidenschaftlich gerne gemacht. Also deswegen ist es für mich, weil falls es auch, man weiß es ja nie, ich Und ein Mandat ist immer ein Mandat auf Zeit, das weiß keiner. Deswegen ist es immer toll und das sage ich auch allen Schulklassen, die ich in Berlin aus dem Wahlkreis zu Besuch habe, macht das im Leben, was euch Spaß macht, Freude macht, erfüllt. Das mache ich aktuell, habe ich aber auch früher gemacht und dann sind doch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man damit auch vorankommt beziehungsweise einfach auch leidenschaftlich die Themen auch setzen kann und die Leute dafür begeistern kann, glaube ich auch sehr, sehr hoch. War an der Hochschule in Ludwigsburg auch für die Gewerbesteuern zuständig, habe Gewerbesteuervorlesungen gehalten über 5-6 Jahre lang aus Leidenschaft für die Kommunen, weil gestartet bin ich auf kommunaler Ebene und ich kann das nur unterstreichen, was die Frau Goll sagte. Man sieht vor Ort als erstes, wenn man morgens rausgeht, wenn es schneit und der Gehweg oder die räumlichen Sachen nicht geräumt sind, wie die kommunale Ebene vor Ort wirkt im Winter, aber gleichzeitig natürlich auch durch Schulen, Kindergärten, was die originäre Aufgabe für die Kommunalpolitiker und für unseren Oberbürgermeister ist, dass es in der Stadt läuft. Und das sehen die Leute als erstes, wenn es nicht läuft. Und bundespolitisch natürlich meine Leidenschaft Steuerrecht, weil ich Steuerrecht studiert habe, ist für mich natürlich die Reform, die wir jetzt gestern vorgestellt haben, geht es in die richtige Richtung. Eine Steuerreform, Unternehmenssteuerreform haben wir schon gemacht. Schon nur meine Leidenschaft auch Steuerrecht. Deswegen freue ich mich, dass ich im Bundesrat mitwirken darf.
Mit anderen Worten, man kann nicht nur auf kommunaler Ebene was bewegen, sondern sogar auch in der Bundesregierung. Sie beide sind ja als Frauen, das kann man, glaube ich, noch so sagen, deutlich in der Minderheit. Nicht nur in ihren jeweiligen Parteien, sondern auch in den Parlamenten. Es gibt auch ganz viele Kommunalparlamente, in denen Frauen noch deutlich in der Minderheit sind. Ist es für eine Frau, Frau Goll, besonders schwierig, sich in der Politik durchzusetzen? Oder ist es andersrum so, dass eigentlich alle nur darauf warten, dass die Frauen endlich kommen und sich dann da engagieren dürfen?
Also da stimmt beides. Ich persönlich hatte es jetzt auf kommunaler Ebene überhaupt nicht schwer. Wenn ich jetzt an Waiblingen denke, zum Beispiel seit 17 Jahren und die FDP Waiblingen, die ist absolut weiblich. Im Gemeinderat bin ich mit Andrea Rieger, wie gesagt, seit 17 Jahren zusammen. Wir bilden die Fraktion mit wechselnden Männern. Also da kenne ich überhaupt gar keine Schwierigkeiten. Ja, es ist leider Gottes sehr schwierig, Frauen zu gewinnen dafür, dass sie auch antreten. Man muss antreten, um gewählt zu werden. Das ist eine Binsenweisheit und das ist nicht so einfach. Uns ist es in Waiblingen bei der letzten Kommunalwahl gelungen. Wir hatten tatsächlich die Hälfte Frauen auf der Liste. Wir hatten auch ganz viele junge Leute, junge Frauen auf der Liste. Das ist eine Herausforderung. Kommunal ist es tatsächlich so, dass Frauen weniger gewählt werden. Das ist einfach die Tatsache und dazu gehört auch, dass Frauen weniger Frauen wählen. Das sind leider Gottes Tatsachen. Ich bedauere das sehr. Ich kenne einige Frauen, die zum Beispiel sagen, mir stinkt das. Ich wähle wirklich jetzt nur noch Frauen. Das kenne ich, aber das gibt es auch wenig, sage ich mal. Woran das liegt, ich weiß es nicht. Frauen sind im Schnitt sicher nicht weniger fähig als Männer. Sie trauen sich weniger zu. Das bedauere ich. Wenn ich Frauen anspreche, ob sie kommunal kandidieren würden, dann höre ich ganz häufig die Frage, oh, kann ich das denn? Das habe ich von einem Mann noch nie gehört. Also die trauen sich alles zu, ja. Ob das dann immer so stimmt, ist die nächste Frage. Also ja, es ist schwierig. Auf Landesebene ist es tatsächlich nochmal was anderes. In der Partei ist es etwas anderes. Frauen in der Politik. Es ist immer noch nicht so selbstverständlich, wie es wirklich sein sollte. Und das ist bedauerlich. Und da, nachdem ich das jetzt seit fast 30 Jahren verfolge und auch dabei bin, da finde ich es sehr schade, dass sich nichts wirklich so grundlegend geändert hat.
Ja, es sind im Landtag und im Bundestag sind es dreimal so viele Männer, wie es Frauen sind, Frau Stump. Was ist Ihre Meinung? Woher rührt das Problem? Liegt es daran, dass die Frauen nicht wollen oder dass sie nicht können? Oder?
Wir haben im Deutschen Bundestag einen Frauenanteil von 26,7%. Und ich kann das nur unterstreichen, was Frau Goll auch gesagt hat. Kommunal ist, glaube ich, nur eine andere Frage. Auch der Frage der Vereinbarkeit nicht nur von Familie und Beruf, sondern auch mit dem Ehrenamt, was die Gemeinderatssitzungen teilweise abends spät in die Nacht reingehen. Wenn ich jetzt auch für die Kommunalwahllisten bei mir im Wahlkreis die Frauen frage, kann ich das auch nur unterstreichen. Die Frauen fragen, was muss ich mitbringen? Bin ich qualifiziert genug? Frage ich die Männer, sagen sie, klar, ich bin dabei. Wo kann ich unterschreiben? Ich mache mit.
So ist es,
genau. Da merkt man schon auch nochmal einen Unterschied zwischen Frauen und Männern. Frauen gehen das Thema, glaube ich, ganz anders an und nehmen die Familie noch ganz anders auch nochmal mit. Deswegen kommunal ist, glaube ich, nochmal die Frage einfach auch nochmal, weil es ein Ehrenamt ist, das anders zu vereinbaren. Auf Bundesebene stelle ich fest, jetzt auch fürs Bundesmandat, warum ist denn der Frauenanteil bei der CDU so niedrig? Bei uns liegt es aber daran, dass wir den größten Teil unserer Mandate natürlich direkt Mandate bekommen. Das heißt, im Wahlkreis, wie jetzt bei mir auch hier im Wahlkreis Waiblingen, stellen die Mitglieder des Wahlkreises Waiblingen ihre Kandidatin oder ihren Kandidat auf. Da müssen sie als Frau sich gegen die Männer natürlich auch durchsetzen. Da müssen sie im Endeffekt auch
die Ellbogen rausfahren.
Ja, das haben Sie jetzt gesagt, aber sie müssen natürlich schon die Leute überzeugen für sich persönlich vor Ort. Wenn sie natürlich über die Landesliste aufgestellt werden, in die Liste einziehen, sind sie in der Partei in der Regel sehr aktiv und in der Partei sehr bekannt. Und dann ist halt so, dass bei uns in Baden-Württemberg beispielsweise die Liste gar nicht zieht. Also bei der letzten Bundestagswahl, ich hatte Listenplatz 4. Ich bin jetzt reingekommen im Deutschen Bundestag, weil ich das Direktmandat in Waiblingen direkt gewonnen habe. Die Landesliste Baden-Württemberg hat bei uns gar nicht gezogen. Jetzt in den Ostländern zieht zwischenzeitlich auch bei uns in der CDU die Landesliste. Wir haben aber beispielsweise, wenn Sie die Zusammensetzung der SPD-Bundestagsfraktion angucken, einen Großteil derer, die über die Liste einziehen, bei der FDP, solange sie auch noch im Deutschen Bundestag vertreten war. Das führt dazu, dass sie es natürlich teilweise anders steuern können, wie auch bei den Grünen, wo viele über die Listen einziehen, dass sie einen höheren Frauenanteil haben. Bei uns sind einfach die Direktmandate, die Kümmerer vor Ort, sage ich immer, was auch meine Stellenbeschreibung ist. Ich habe Bürgersprechstunden, bin vor Ort ansprechbar, bin auf den Festen unterwegs, habe aber natürlich auch Veranstaltungen hier im Wahlkreis. Da haben sie ein ganz anderes, nicht nur Pensum, sie haben auch eine ganz andere Schlagzahl an Terminen und sie haben natürlich, ich sage immer, ich bin Teilzeit-Berlinerin. Die Hälfte vom Jahr bin ich in Berlin, die andere Hälfte bin ich im Wahlkreis. Und wenn ich im Wahlkreis bin, ist es auch sehr eng getaktet. Und in Berlin natürlich die Zeiten, wir haben Sitzungszeiten bis nachts um 3. Nächste Woche ist die letzte Sitzungswoche vor der Sommerpause. Das Plenum geht bis morgens um 4 und am Freitag morgen um 9 direkt wieder weiter. Das sind natürlich schon Zeiten, sage ich Ihnen, die müssen Sie einfach auch als Mann, wie auch Frau, müssen Sie es verpacken. Und die Schlagzeit ist natürlich schon, dass Frauen, wenn die das sehen und das, den Betrieb nicht kennen, wo sie sagen, boah, nee, das ist für mich jetzt angesichts der Lebensphase gerade der falsche Zeitpunkt. Und ich stelle fest, es gibt nie der richtige Zeitpunkt. Schnell Frage, wie man es dann halt auch organisiert. Aber natürlich ist es für viele Frauen auch abschreckend, muss man ganz ehrlich sagen. Nicht nur dass die politische Arbeit an sich, sondern auch teilweise einfach die langen Sitzungszeiten, weil es teilweise halt wirklich, und ich spreche aus Erfahrung, ich habe ja selber zwei Kinder, schon mit Kindern natürlich eine ganz andere Herausforderung ist als Frau, wie wenn es beispielsweise als Mann allein in Berlin sind und keine Kinder dabei haben, ist natürlich das anders zu organisieren.
Ja, wobei es ja trotzdem irgendwie auch komisch ist, dass wir dieses Thema Kinder und Politik zu vereinbaren, dass wir das auch eigentlich immer nur mit Frauen diskutieren. Ne? Jetzt hat mal irgendwann, glaube ich, der Anton Hofreiter, der irgendwie sein kleines Kind mit dabei hatte, hat dann dafür großen Applaus gekriegt. Im Zweifel, wenn es eine Frau macht, dann fragt man sich, ob die das nicht irgendwie anders hätte organisieren können. Es sind dann auch immer so die verschiedenen Blickweisen auf solche Themen. Frau Goll, das wird heute, ja, in allen Berufsfeldern werden Frauen ja noch so ein bisschen vor die Wahl gestellt, ne? Kinder oder Karriere. Jetzt haben Sie 5 an der Zahl und trotzdem Karriere gemacht. Wie ist das denn gelungen?
Also, ich möchte noch mal zum Kommunalen was sagen und die Frauen. Da haben wir tatsächlich eine deutliche Verbesserung. Als ich, wie gesagt, vor 27 Jahren das erste Mal gewählt wurde, habe ich abends nach der Sitzung sozusagen das Sitzungsgeld an den Babysitter weitergereicht. Das ging sich gerade so auf 1:1. Inzwischen werden Betreuungskosten, wenn man also externe Betreuungskosten hat, die werden ersetzt, die müssen ersetzt werden. Das ist auf alle Fälle jetzt zumindest mal finanziell eine Verbesserung, denn das Sitzungsgeld, das ist nicht sonderlich hoch. Aber wenn man dann letztlich nochmal draufzahlt, denn das heutige Sitzungsgeld würde für einen Babysitter nicht reichen, dann ist das unbefriedigend. Also insofern zumindest finanziell wird das erstattet. Das ist eine ganz, ganz große Verbesserung. Ja, und ansonsten ist das eben auch die persönliche Entscheidung. Man kann das hinbekommen. Also ich wurde das erste Mal gewählt, als mein zweites Kind, ich meine 3 Monate alt war. Das geht alles. Und später, als der 5. geboren wurde, im Kreistag erinnere ich mich, da hatte ich dann meine Tochter dabei, die war 7 oder so, die hat auf dem Flur den Kinderwagen geschoben, während ich in der Sitzung war und ich bin immer wieder kurz raus, habe geschaut, ob alles in Ordnung ist. Das haben wir 1-2 Mal gemacht, als der Babysitter nicht konnte. Also manchmal muss man auch kreativ sein, das muss man in allen Bereichen, nicht nur wenn es um Kinder geht und dann kann das auch klappen. Aber insgesamt habe ich, und das freut mich dann wieder, seit ich Kinder habe, festgestellt, dass die jungen Väter sich immer mehr einbringen. Also früher haben sie, wenn es ums Abholen von der Kita ging, haben sie eigentlich keinen Mann gesehen dort in der Runde. Und das hat sich komplett geändert. Mhm. Das finde ich schön und das trägt, glaube ich, auch dazu bei, dass unsere Familien so ein bisschen mehr mir Leben auch zeigen und dass sich halt junge Väter auch verantwortlich fühlen. Aber dennoch, ich glaube, in letzter Konsequenz ist es dann doch die Frau, die dann zuständig ist, wenn beide einen Termin haben. Ich glaube, ich weiß nicht, das könnte die Christina uns jetzt wohl sagen, wer dann in letzter Konsequenz zuständig ist, den Babysitter zu organisieren. Macht das dann doch wieder die Frau oder eben auch der Mann?
Geben aber wir die Frage weiter.
Kleinigkeiten. Also, aber ich glaube, wir haben wirklich da gute Veränderungen. Ich persönlich würde mir noch mehr vorstellen, was im öffentlichen Dienst vielfach schon gemacht wird, dass also so in dieser aktiven Familienphase dann vielleicht auch beide Elternteile ein bisschen zurückstecken können, nicht nur einer, dass das dann so die Entscheidung ist, wer macht halbtags, du oder ich, sondern dass das auch in anderen Berufszweigen üblicher wird, dass dann beide zum Beispiel auf 80% gehen können, wenn das finanziell darstellbar ist.
Frau Stump, wer organisiert den Babysitter im Hause Stump? Sie haben auch zwei Kinder.
Genau, ich habe zwei und tatsächlich ich. Aber muss auch sagen, bei uns ist es so, es gibt einen Oma-Tag, einen Opa-Tag. Und ich muss wirklich sagen, ohne die Unterstützung des familiären Umfelds, vor allem, ich habe wirklich einen tollen Mann, der mich da wirklich unterstützt, der ist auch voll berufstätig.
Sitzt auch im Gemeinderat.
Und im Gemeinderat.
Seit 22 Jahren im Gemeinderat ist der Kommunalpolitiker unter uns. Und deswegen, der hat auch lange und vor allem sehr lange Tage, lange Wochen, auch teilweise Samstag, Sonntag noch Termine. Deswegen, wir sind da gut organisiert und stimmen das auch gemeinsam ab und haben wirklich mit Opa und Oma, aber auch mit natürlich einer Babysitterin, die ich dann organisiert, wenn wir es gerade gehabt haben, schon eine ganz gute Rückfahrt. Ich muss dazu sagen, dass die Kleine jetzt, die ist jetzt zweieinhalb, jetzt die letzten paar Wochen immer mitgegangen ist mit nach Berlin, jetzt aber nächste Woche, weil die Woche so lang ist und auch die Sitzungszeit nächste Woche so lang ist, dann ist auch perspektivisch dann auch im Wahlkreis bleibt, dann beide dann im Wahlkreis sind, was mir natürlich schwerfällt, weil ich meine Tochter schon gern auch mit nach Berlin genommen habe, muss ich sagen, die Bundestagskita auch eine gute Ergänzung und Möglichkeit war, aber natürlich die Bundestagskita bis 18:30 die Zeiten bis spät in den Abend nicht abdeckt. Und ich kann das nur bestätigen, meine Tochter dann abends mal gegen 21 Uhr, 22 Uhr schläft, dann geht die halt auch mal schlafend im Kinderwagen zur namentlichen Abstimmung. Und bislang macht sie große Freude. Sie geht auch gern nach Berlin, deswegen schlecht kann es nicht sein. Und ich glaube einfach, wenn man entspannt ist und die Julia Gold ist auch als Mama von 5 Kindern entspannt. Ich glaube, die merken ja, ob
notgedrungen.
Genau. ob das passt. Und deswegen, bislang habe ich jetzt die letzten 6 Jahre gute Erfahrungen gemacht. Aber muss auch ganz ehrlich sagen, wenn die dann ein bestimmtes Alter erreicht haben, als Baby muss man sie mitnehmen. Weil als Abgeordnetes, so wie bei Selbstständigen auch, das war relativ zügig. Mein erster Termin in Berlin war 3 Wochen nach Geburt. Und das ging alles sehr, sehr zügig. Und da war die auch mit dabei. Aber es ist ja irgendwann gut, wenn die dann selber laufen und ihren eigenen Kopf haben. Dann kann man die dann auch nicht mehr, wenn die dann im Deutschen Bundestag wach werden. Kinder sind im Plenarsaal nicht erlaubt, nur als Säuglinge, was ich auch gut finde, weil wenn die sprechen können, dann plappern die dann halt schon auch mal in die Reden rein. Manchmal ist das ganz lustig. Ich habe auch schon meine Erfahrung gemacht, aber in der Regel ist das dann auch sehr unangenehm für den, der vorne dann redet. Ich habe es ja auch schon mitgemacht.
Wie viel Zeit verbringen Sie denn in Berlin?
Wir haben Sitzungswochen, es gibt unterschiedliche. Wir haben jetzt im Juli, jetzt nächste Woche die Sitzungswoche. Dann gibt es ja offiziell eine Sommerpause bis Ende August. Dann denkt immer jeder, dass ich da 6-8 Wochen Urlaub machen würde. Das stimmt aber nicht, kann ich widersprechen. Frau Goll kennt die Zeit. Bin 3 Wochen auf Sommertour im Wahlkreis. Im August bin ich in den Landtagswahlkämpfen unterwegs. Also in der Regel sind es immer eine Sitzungswoche, eine Woche Wahlkreis. Montags hoch, freitags runter, Samstag, Sonntag Feuerwehrfest und dann noch Stadteröffnungsfeste und Montag direkt oder Sonntagabend wieder nach Berlin. Die Taktung ist definitiv hoch, aber mir macht's große Freude und mein Auftrag ist, den Wahlkreis Waiblingen bestens in Berlin zu vertreten und das ist meine Aufgabe und deswegen macht's mir auch große Freude. Ich sage immer, wenn es einem keinen Spaß mehr macht, wir hatten es vorher über Spaß und ja, es finde ich macht Spaß, weil es eine große Ehre ist, dass man die Wahlkreise vertreten kann. Aber natürlich angesichts der Taktung kann man sich natürlich mit der Zeit, wie Frau Goldes sagte, auch andere nette Themen vorstellen. Mir macht es aber große Freude und deswegen bin ich auch mit Motivation dabei.
Fahren Sie Bahn oder Auto nach Berlin oder fliegen Sie?
Bei mir ist eine Mischung aus beidem. Ich fahre öfters mal Bahn, muss ich sagen. Aber ich fliege in der Regel immer. Ich nehme Montagmorgens den ersten Flieger um 6 Uhr. Da geht's um 3:30, 4 bei mir los. Und nehme den 6 Uhr Flieger und dann am Freitag mit dem letzten Flieger wieder zurück. Liegt aber auch daran, nur dass es einfach für die Hörer verständlich ist. Ich brauche, wenn ich so früh morgens fahre, 3,5 Stunden, wenn es gut läuft, nach Berlin, 3,5 bis 4 Stunden montags. Und wenn ich mit dem ICE unterwegs bin, zwischen 6 und 7. Und da bringt der Sprinter, der jetzt da mittlerweile auch zwischen Stuttgart und Berlin verkehrt, der bringt mir dann so eine halbe Stunde mehr Luft. Aber es ist schon mit Bahnfahren bin ich besser, kann ich nicht mehr arbeiten. Deswegen freitags zurück, auch gerne mal mit der Bahn. Aber montags ist natürlich schon, müsste ich sonntags anreisen. Und der Sonntag, ich muss sagen, ich habe einen knackigen Terminkalender, aber der Sonntag ist mir irgendwie heilig. Also wenn ich sonntags noch abends daheim sein kann oder tagsüber daheim sein kann und abends noch mit der Familie Abendessen, ist es für mich wirklich auch ein Luxus, dass ich erst am Montagmorgen losgehe. Und mit der Bahn wäre das, wenn der erste Termin um 7.30 Uhr in Berlin ist, wäre das nicht möglich.
Frau Goll, das klingt irgendwie ganz schön knackig, was Frau Stump da an Programm abspult. Sind Sie schon ein paar Jahre erfahrener, sind 23 Jahre älter als die Christina Goll, haben sehr viel Erfahrung auch in der Politik gesammelt und als berufstätige Mutter. Gibt es denn einen Tipp, wenn Sie das so hören, den Sie da Frau Stump vielleicht geben möchten?
Also ich glaube, die Christina hat da keine Tipps nötig. Die macht das wunderbar. Aber ich kann das bestätigen. Man muss sich da auch schon voll hineinbegeben. Und die Politik, sei es jetzt die Kommunalpolitik, sei es die professionelle Politik im Landtag oder auch im Bundestag, die kann man auch nicht als 9-to-5-Job machen. Also wer glaubt, dass das so funktionieren kann, der ist da auch, glaube ich, an der falschen Stelle. Und natürlich macht das dann auch Spaß, Feuerwehrfeste, Stadtteilfeste und so. Aber trotzdem ist man dort natürlich auch in seiner Funktion als Politiker, als Kommunalpolitiker, der oder die dann angesprochen wird von den Leuten, so gesehen, ist das dann auch Arbeit. Also ich habe es im Landtag viel erlebt in Besuchergruppen, dass dann die Kolleginnen und Kollegen den Besuchergruppen gesagt haben, oh, ich habe eine Arbeitswoche mit 70 Stunden, mit 80 Wochen, mit 65 oder so. Ich habe das noch nie zusammengezählt, weil das für mich das ist, was ich mache und tatsächlich von morgens bis abends. Also wenn ich abends zu Hause bin, dann habe ich schon immer einen Computer angeschaltet und angefangen, E-Mails zu schreiben, E-Mails beantworten, irgendwelche Texte entwerfen und so. Das war in der Kommunalpolitik so, das war in der Landespolitik so, es hat sich nicht geändert. Aber das ist auch alles selbstgewähltes Schicksal. Und wie Christina gesagt hat, wenn man, egal in welches Gremium gewählt wird, das ist immer eine große Ehre, Vertrauen, dass Menschen in einen setzen und das möchte man natürlich auch erfüllen und nicht enttäuschen. Und da muss man für brennen. Natürlich gibt man auch anderes dafür auf. Manches Mal, wenn ich so aus dem Rathaus hier komme und dann sehe ich die Leute fröhlich auf dem Marktplatz und trinken ein Gläschen, da denke ich auch manchmal, oh, da würde ich jetzt auch ganz gerne sitzen. Aber ja, ich bin eben auch sehr gerne im Rathaus bei den Sitzungen und ja, also so ein klassisches Hobby, das habe ich jetzt nicht mehr. Ja, dafür wäre nicht die Zeit. Aber verbinden, vereinbaren lässt sich das alles. Und meine Kinder, die kennen es überhaupt gar nicht anders. Die kennen beide Eltern nur als
sehr... Ihr Mann sehr, war Justizminister
genau,
von Baden-Württemberg.
Ja, und der hat dann trotzdem auch mit den Kindern immer den Frühdienst übernommen und am Wochenende, weil ich eher so die Langschläferin bin, wenn es irgendwie geht. Meistens geht es ja gar nicht. Also es geht alles. Man kann das zusammenbringen. Es muss sicher nicht jeder so machen, aber... Wenn man merkt, dass einem das Spaß macht, da mitzureden, mitzuentscheiden, dann kann ich das wirklich auch jedem nur empfehlen. Das vielleicht noch, als ich gewählt wurde, wie gesagt, mein zweites Kind war 3 Monate alt, damals vor 27 Jahren, da war ich ein bisschen entsetzt und ratlos, was mache ich? Und dann habe ich einen älteren Herrn kennengelernt, der zu mir gesagt hat, Frau Goll, das wird eine anstrengende Zeit für Sie und alles, aber glauben Sie mir, im Ergebnis durch diese Tätigkeit, da bekommen sie viel mehr zurück, als sie selbst reinstecken an Zeit. Und das kann ich nach 27 Jahren wirklich, wirklich bestätigen, dass einem das wirklich sehr, sehr viel zurückgibt.
Sie haben jetzt gerade gesagt, die Stunden zusammenzuzählen, das bringt eigentlich relativ wenig, weil das ist nun mal das, was Sie tun. Bei Ihnen, Frau Stump, wird es ganz ähnlich sein. So richtig nicht im Amt ist man dann ja eigentlich nie als Bundestagsabgeordnete, oder?
Ich kann das nur bestätigen, wenn ich Samstag über den Waiblinger Wochenmarkt laufe oder in Schorndorf, teilweise über den Wochenmarkt, wo ich gerade auch Termine habe, gehe ich leidenschaftlich gerne auf Wochenmärkte samstags. Es ist für mich Bürgersprechstunde. Also ich brauche da doppelt so lang. Meine Kinder haben es mittlerweile aufgegeben, mitzugehen, weil es einfach irgendwie für die Kinder nicht so spannend ist, stundenlang bei Gesprächen zuzuhören. Aber für mich ist es total gewinnbringend, weil man dann auch schon merkt, ist man auf dem richtigen Weg, läuft das, wie kommen das die Themen in Berlin an, gerade nach Sitzungswochen, die finden das spannend, dass ich freitags am Deutschen Bundestag saß und am Samstag bei Ihnen auf dem Marktplatz stehe und das ist dieser direkte Draht, was ich als direkt gewählte Abgeordneten ja auch gerade auch möchte, deswegen kann ich das nur unterstreichen und wie die Frau Goll sagt, wenn ich dann teilweise donnerstagabends auch mal im Wahlkreis bin, und dann Maiblingen erfrischt ist und du in der Regel mit meinem Mann aus der Gemeinderatssitzung rausläufst und ich aber aus dem Büro parallel rausläuft, dann denke ich mir auch, also weil es zu spät für Weiblingen erfrischt, denkt man so, wenn man dann mal, so wie die Frau Goll jetzt auch vielleicht mal mehr Zeit hat, kann man dann auch Weiblingen frisch anders genießen, wie nur nach einer Gemeinderatssitzung. Also ich glaube, es hat alles so seine Zeit, glaube ich auch. Mir macht es, wie gesagt, auch viel Spaß, deswegen macht mir das jetzt gerade wenig aus. Aber klar, Freizeit ist für mich Quality Time und für die Familie halt auch. Deswegen ist mir das Sonntagnachmittag und Abend in der Regel heilig. Ich schaff's nicht immer. Politik heutzutage ist 24/7, weil, wenn ich mir überlege, ich wäre ganz zu Zeiten von Helmut Kohl auch in der Politik gewesen, weil dann gab es kein Twitter, da gab es kein Instagram, da gab es diese ganze Sache nicht. Da haben sie halt auch nachdenken können und über einen Brief auch mal 3-4 Tage drüber grübeln, wie antworten sie, was machen sie inhaltlich, wie gehen sie strategisch raus und wie positionieren sie sich. Heute müssen sie ja während der Pressekonferenz am besten schon live mit twittern, ja, Kommentierungen abgeben. Das ist natürlich schon, finde ich, eine ganz andere Herausforderung, deswegen sage ich 24/7, weil wenn irgendwas passiert in ganz Deutschland, sind sie natürlich in einer bestimmten Funktion dauerhaft im Einsatz und sie können eigentlich nie abschalten. Ich glaube, das ist schon nochmal ein Unterschied zwischen Bundespolitik, wo alles natürlich einen ganz anderen Fokus hat, aber auch Kommunalpolitik, wenn hier ein Brand ausbricht, ist der Oberbürgermeister vor Ort, aber auch Kommunalpolitiker teilweise auch gebunden oder bei Corona-Zeiten waren die Kommunalpolitiker ja auch stark gefragt, wenn es um bestimmte Regelungen ging, wenn die dann angesprochen werden. Deswegen, wenn man sich fürs Amt entscheidet, ist natürlich auch was, was man natürlich dauerhaft nicht irgendwie ablegen kann, sondern auch im Urlaub arbeite ich morgens und abends. Und deswegen erlauben Sie mir noch einen Punkt zu machen. Wenn man gerade auf Instagram oder Facebook oder TikTok unterwegs ist, dann sieht das immer alles so schön aus, weil das alles so schöne Termine sind, kann ich bestätigen. Aber das, was Frau Goll sagt, man kommt dann abends dann heim nach einem langen, anstrengenden Tag. Und an sich wäre es eigentlich Zeit, dass man sagt, oh, jetzt würde ich aber gerne mal die Füße hochlegen. Nee, dann klappt man den Laptop auf, beantwortet E-Mails oder führt noch Gespräche, Telefonate. Also wenn ich teilweise auch in Berlin abends mal rauslaufe im Bundestag, muss ich erstmal meine 15, 20 Anrufe zurückrufen. Das sage ich, das sieht man halt nicht bei Instagram. Also es ist ein toller Beruf, verstehen Sie mich nicht falsch. Aber zu meinen, das ist halt nur zu 9-to-5, wie die Frau Goll sagte, das kann ich nur unterstreichen. Es ist wirklich 24/7 und halt auch immer angesichts der Phase halt, bis zur Sommerpause enorm, bis Ende der Weihnachtszeit enorm. Jetzt im Sommer, jetzt so 2-3 Wochen ist ein bisschen ruhiger, aber ansonsten ist das natürlich schon rund um die Uhr. So auch wie das ganz normale Leben ist ja auch on tour immer, sage ich.
Der Berliner Trubel, wenn Sie den dann hinter sich lassen und nach Hegnach zurückkehren. Ich meine, Hegnach ist jetzt schon so ziemlich das genaue Gegenteil von Berlin. Sie sind da auch auf einem Bauernhof aufgewachsen. Ist es dann so der einzige Moment der Woche, wo Sie ganz tief durchatmen können? Oder mache ich mir da falsche Illusionen mit 2 Kindern, die einen dann fordern?
Also für mich ist wirklich auch Family Time, wirklich auch Quality Time, weil ich es einfach auch kann ich abschalten. Und die Kinder, die sind, egal wie der Tag läuft, immer gut drauf und freuen sich, wenn sie einen sehen. Und Hegnach, ich bin ja irgendwie so ein Dorfkind. Ich bin ja in Backnang groß geworden, auf dem Bauernhof meiner Eltern, Familienbetrieb. Deswegen dieses 24/7 wurde mir schon in Wiege gelegt, vom Grundnaturell her.
Und ich in einem anderen Takt, aber auf einem Bauernhof, ne?
Richtig, in einem anderen Takt, aber trotz allem, wirklich Feierabend haben sie da eigentlich auch nie unbedingt. Und ich bin am liebsten in der Natur draußen, weil das ist für mich die Zeit, wo ich abschalten kann. Und deswegen bin ich einfach ein Stück weit ein Dorfkind geblieben, sage ich immer. Dieser ländliche Raum, vor dem ich auch in Berlin kämpfe. Jetzt ist der Waiblinge jetzt so ländlich gelegen, sondern eher Alfdorf ist mein Wahlkreis. Welzheim ja auch noch, Kaisersbach, die sehr ländlich sind. Das ist so auch meine Leidenschaft. Sage ich, kann Großstadt oder Stadt Waiblingen Stadt, aber ich kann auch ländlicher Raum. Und das treibt mich schon an, weil natürlich gerade zum Naherholungsraum finde ich das toll. Bin aber auch gerne in der Talaue unterwegs, muss ich zugeben.
Frau Goll, wie ist bei Ihnen? Sie stammen ja ursprünglich aus Hamburg. Das ja, da kennen Sie den Unterschied, die Diskrepanz, das Spannungsverhältnis vielleicht zwischen so einer Weltstadt und einer eher kleinen Stadt wie Waiblingen ja auch ziemlich gut. Was gefällt Ihnen besser?
Also ich lebe jetzt die längste Zeit meines Lebens in Baden-Württemberg und das sehr gerne und auch freiwillig. Doch ich finde, also Waiblingen ist eine absolut traumhafte Stadt, die uns alles bietet. Also wenn ich jetzt die Chance hätte, nach Hamburg oder sonst wohin zu ziehen oder zurückzukehren, das würde ich sicher nicht machen. Ich bin, für Hamburg schlägt schon auch eine Ecke meines Herzens, aber ganz, ganz stark und ganz laut schlägt das Herz wirklich für Baden-Württemberg und da auch für Waiblingen. Und das habe ich eben vor allen Dingen auch in der Zeit im Landtag auch sehen können, dass wir in Waiblingen wirklich Ich wähle das Wort, in vielerlei Hinsicht auch sehr privilegiert sind. Was für schöne Plätze, Orte wir haben. Christina hat es gesagt, die Talaue zum Beispiel. Ich habe früher auch mal in Leonberg gewohnt. Da ist es auch schön, aber...
Aber so schön nun auch wieder nicht.
Ja, das... Oh Gott, hoffentlich hören jetzt nicht so viele Leonberger zu. Nein, Leonberg ist wirklich auch sehr schön. Aber Waiblingen bietet unglaublich viel. Und ich bin immer wieder begeistert und freue mich auch, dass unsere Kinder, die wir ja teilweise auch verpflanzt haben sozusagen, das ist nicht so einfach, Kinder in ein neues Umfeld zu geben, aber dass die auch inzwischen überzeugte Waiblinger sind und die Stadt richtig lieben, so wie wir alle.
Es gibt das Klischee, dass die Menschen in so kleinen Städten, zumal im schwäbischen Pietismus, engstirniger seien als die in der großen Welt draußen. Was ist da Ihre Erfahrung?
Also ich glaube, Waiblingen ist jetzt noch nicht ganz pietistische Ecke hier, aber muss Ihnen sagen, ich beschäftige mich damit nicht so sehr. Ich glaube, es ist immer wichtig, wie man selbst auf Menschen zugeht. Und da habe ich in ganz Deutschland, in der ganzen Welt sehr viel freundliche Menschen erlebt. Ich könnte jetzt überhaupt nicht sagen, in der und der Gegend ist man unfreundlicher oder weniger nett. Die Menschen, wenn man nett auf die Menschen zugeht, dann sind in aller Regel die auch nett zu einem.
Frau Stump, in Waiblingen liegt Ihr Büro ja direkt über einer Eisdiele. Nutzen Sie das? Das ist meine erste Frage.
Auf jeden Fall. Das war der Grund der Wahl natürlich. Meine Kinder lieben es vor allem. Die kommen mich hin wieder besuchen, wenn ich in Wahlkreiswochen da bin. Und das ist natürlich Pflichttermin, das Eis in der Eisdiele. Und das ist auch sehr, sehr lecker. Wenn es auch im Büro sehr heiß ist, Klimaanlage gibt es bei mir nicht.
Und dann noch eine andere Frage. Hätten Sie manchmal Lust, der Eisdielenbesitzer zu sein, die Eisdielenbesitzerin? Wäre das kommt der Gedanke manchmal in Ihren Kopf, ach, wäre doch auch schön, wenn ich jetzt hier stehen könnte und Eis schöpfen und Kinder glücklich machen?
Interessanter Gedanke, muss ich sagen. Ich glaube, definitiv. Also ich würde auch sowas leidenschaftlich gern machen, weil der Unterschied zu mir ist, wenn die Leute zu mir in Bürgersprechstunde kommen, haben sie ein Anliegen, sind in der Regel jetzt nicht immer positiv gestimmt. Aber übrigens, sie laufen hier Eisdiele rein, sie sehen die ganze Eisauswahl und die Leute strahlen sie an. Also allein dafür würde ich es machen. Aber auch es gibt auch wirklich Bürgersprechstunden, die einfach sagen, nee, sind hochzufrieden. Die Weltlage ist halt eine andere. Deswegen sage ich auch gerade, dass die Menschen in Deutschland in Waiblingen unzufrieden sind mit der Bundespolitik, kann ich zu Teilen auch nachvollziehen. Aber ich muss sagen, die Bilanz ist deutlich besser wie der Ruf, was man in der Zeitung liest, wenn ich anschaue, was wir schon alles Gutes auf den Weg gebracht haben, die jetzt.
Das hat die Ampelregierung allerdings auch gebetsmühlenartig wiederholt, dass ihre Leistung besser sei als ihr Ruf. Ich glaube, das ist vielleicht so ein Kernproblem, das die Politik hat.
Ich glaube, ich mittlerweile, weiß nicht, wie das die Frau Gold sieht, aber einfach auch die Zeit, wo wir uns befinden, wo wir auch medientechnisch, und Sie sind ja vom Zeitungsverlag in Waiblingen, also man merkt halt einfach, die Lage ist, dass halt sich Nachrichten, die nicht so positiv sind, besser klicken, wie Nachrichten, die positiv gestimmt sind. Und das macht natürlich auch schon was mit unserer Gesellschaft und damit, dass halt einfach auch negative Nachrichten eher die Schlagzeile wert sind wie positive Nachrichten. Wenn es jetzt laufen würde und alles super wäre, würde es da keiner klicken. Also auch solche Mechanismen, nicht nur allein das, klar, aber auch das, finde ich, hat sich geändert zu Zeiten von 1980, wo da im Endeffekt die Tageszeitung noch das Hauptmedium war, wo einfach auch mehr Zeit im Journalismus war für die Artikel. Und heutzutage ist es bei Ihnen im Journalismus ja genauso wie bei uns in der Politik. Sie müssen immer der Erste, der Schnellste sein, um diese Nachrichten auch nach außen zu bringen. Und ich finde, das macht natürlich auch den ganzen Prozess schwieriger. Wenn jetzt die Tage haben wir das große Reformpaket vorgestellt. Das war nach langem Mal, dass nichts nach außen gedrungen ist. Aber wir haben natürlich schon auch Verhandlungen, wo gezielt Sachen nach außen gestochen werden, wo sie eine Diskussion haben, wo dann gar nicht klar ist, ob das kommt. Und das verunsichert die Leute vor Ort. Die sprechen mich auf Sachen an, wo ich sage, die sind noch nicht mal beschlossen, ist schon gar nicht klar, ob das überhaupt kommt. Minijob beispielsweise jetzt aktuell. Also auch da wird man eine Regelung finden. Der Minijob in der Form wird nicht abgeschafft. Der Minijob wird sicherlich reformiert, auch mit dem Hinblick auf die Rentenversicherungspflicht. Wie das Kind dann heißt, aber dass es ein Instrument gibt, dass Leute, die neben ihrem Hauptjob noch einen Minijob brauchen, um über die Runden zu kommen, dass wir da nochmal ein Instrument finden, auch das steuerfrei anzubieten. Da bin ich dran, auch mit dem Bundeskanzler, mit der Bundesregierung, dass wir da eine gute Lösung finden. Und es sind die Nöte der Bürgerinnen und Bürger, auch im Wahlkreis, die jetzt auf mich zukommen, natürlich schon auch klar, dass viele das auch brauchen, um ihre Kosten im Monat zu decken.
Ist diese Negativität, von der Sie gerade gesprochen haben, wird die in die echte Welt getragen? Haben Sie also auch, sag ich mal, erleben Sie Anfeindungen, wenn Sie auf dem Wochenmarkt unterwegs sind? Oder ist das etwas, was fast exklusiv in den sozialen Medien stattfindet?
für mich persönlich nur im Netz und wirklich viel auf Facebook, viel auf Instagram, wo man auch wirklich mittlerweile merkt, dass es, glaube ich, keine echten Menschen mehr sein können. Es sind eher Bots, die teilweise drunter kommentieren. Und halt auch der Ton, finde ich mittlerweile, ich weiß nicht, wie du es empfindest, ich finde der Ton, dass ich was aushalten muss. Ich finde schon Unterschied zwischen Bundespolitik und Kommunalpolitik. Kommunalpolitik, die machen es im Ehrenamt. Ich mache es im Hauptberuf. Ich glaube, da muss ich einfach auch mehr aushalten, sonst bin ich falsch. Aber ich finde es, gerade wenn sie mal einen Shitstorm mitgemacht haben oder wenn halt einfach die Sachen verkürzt dargestellt werden und auch im Endeffekt, es gibt immer Menschen, die anderer Meinung sind, aber ich finde, die Demokratie lebt davon, dass man andere Meinungen auch aushält. Und da stelle ich fest, dass mittlerweile das gar nicht mehr von manchen gewollt ist, sondern direkt draufgeschlagen wird. Und ich finde, das vergiftet ein bisschen die Stimmung auch im Land. Und das macht mir schon Sorge, dass halt mittlerweile der Ton deutlich rauer geworden ist. Der war früher auch in Debatten schon rau, aber im Social-Media-Bereich ist es teilweise doch anonym und dadurch halt überstreitet es teilweise für meinen Geschmack schon Grenzen, wo ich sage, das ist, finde ich, auch mit unserer demokratischen Grundordnung teilweise immer vereinbar.
Frau Goll, Sie erleben als Kommunalpolitikerin wahrscheinlich eher das direkte Feedback der Menschen auf der Straße oder im Gemeinderat, in den Bürgersprechstunden. Ist der Ton da auch rauer geworden?
Ach, das kann man eigentlich so nicht sagen. Glaube ich, rauer Ton. Also ich kenne das auch, dass man ein bisschen heftiger angegangen wird oder respektlos eigentlich, weil so die Vorstellung ist, du bist meine Vertretung, sei es jetzt als hier kommunal oder auch in der Landespolitik. Ich habe jetzt einen Anspruch drauf, dass dies oder das geschieht. Das ist, glaube ich, schon von manchen so die Haltung. Aber ja, der Respekt, der lässt manchmal zu wünschen übrig. Da darf man auch nicht sonderlich empfindlich sein. Und denn mich aus der Ruhe zu bringen, dazu gehört wirklich sehr viel. Haben höchstens meine Kinder geschafft. Sonst, das schafft eigentlich sonst niemand bei mir. Da muss man also ganz, ganz cool bleiben. Und dann, und das ist erstaunlich, ich habe schon manche fordernde, leicht unverschämte E-Mail bekommen von Leuten und ich kann nicht anders. Ich antworte immer sachlich, freundlich zurück und dann habe ich es schon manches Mal erlebt, dass dann auch dort der Ton auf einmal anders wird und ein bisschen respektvoller. Auch bei Social Media, wenn ich dann mal Zeit habe, was meinerseits zu kommentieren, was jemand bei mir kommentiert hat. Und wenn man da so freundlich und nett bleibt, dann habe ich schon das Gefühl, dass bei manchen, wenn es dann halt nicht dieser künstliche Bot ist, dass bei manchen auch der Schalter umgeht und die sich denken, die ist ja gar nicht so. Da kann man ja ganz normal reden.
Kann ich bestätigen. Und bei mir ist es auch so, wenn ich E-Mails reinbekomme, manche sind dann wirklich schon ein bisschen drüber, wenn ich Zeit habe und dann auch viele Strecken, teilweise wenn ich dann auch als Vizegeneralsekretär in Deutschland unterwegs bin, habe ich ja 6-8 Stunden Autofahrt teilweise. Da rufe ich die Leute aber auch an. Ja, dann rufe ich die an und ob im Wahlkreis oder deutschlandweit. Und die sind dann total nett, wie du sagst, auch am Telefon. Die freuen sich dann, weil sie nie gedacht haben, dass sie überhaupt eine Antwort bekommen. Dann rufe ich noch an. Genau. Deswegen, da ist auch meine Erfahrung. Ich gucke, dass sie wirklich alles beantwortet, aber es ist manchmal echt auch schwer. Ich kriege am Tag bis zu 200-300 E-Mails, nur bei mir im Büro. Das ist natürlich auch die Masse, die man bewältigen muss. Aber wenn es irgendwie geht, versuche ich eigentlich alles zu beantworten mit meinem Team. Also mein Team macht der größte Teil. Und die Sachen, die natürlich dann entweder inhaltlicher Natur oder auch gerade sowas, da gehe ich natürlich auch selber rein und habe mir dann auch gerade die Telefongespräche dann für die längere Autofahrten dann zurechtgelegt. Also wie Sie sehen, ist bei uns wirklich so dieses, wenn man auch da mal Zeit hat im Auto, muss man gucken, dass man einfach die E-Mails abbearbeitet und auch Telefonate tätig.
Jetzt würde ich mit der ersten Frage in unser Weiblinger Speed-Dating einsteigen. Zum Abschluss, Frau Stumm, Sie zuerst. Was wollten Sie als Kind werden?
Also als Kind wollte ich immer einen elterlichen Familienbetrieb übernehmen. Das Glück ist schon meinem Bruder zugetan worden, der 2 Jahre älter ist. Und deswegen gab es dann bei mir die Option, was ich dann mache. Und ich habe mir das lange überlegt und bin aber dann in die Verwaltung gegangen und jetzt in die Politik. Und was mich immer geprägt hat, muss ich sagen, wo ich 1987 auf die Welt kam, saß mein Vater noch mehr auf dem Traktor. Und wo er vor ein paar Jahren in Ruhestand gegangen ist, saß er mehr im Büro, ein Hauptteil seiner Tätigkeit. Und der Druck, sage ich, Bürokratie abzubauen, den habe ich noch wöchentlich zu Hause, weil mein Vater mich jedes Mal fragt, was ich denn abgeschafft hat.
Frau Goll, was wollten Sie als Kind werden?
Ich wollte schon sehr früh nicht Prinzessin und nicht Ärztin werden, sondern tatsächlich Richterin. Und ich habe nicht etwa in meinem persönlichen familiären Umfeld einen Richter oder Juristen. Also meine Eltern waren nicht Juristen, meine Geschwister nicht. Ich bin die Erste bei uns in der Familie. Woher das jetzt kam, ich kann es Ihnen nicht sagen. Aber ich wollte sehr, sehr früh schon Richterin werden. Und das war so gesehen eine ausgezeichnete Entscheidung in meinem Leben, weil es wirklich ein absoluter Traumberuf ist. Man hat das pralle Leben zwischen den Aktendeckeln auf alle Fälle. Da kommt Da kommen alle möglichen und unmöglichen Fälle bei einem an. Und als Richter ist es eben das Schöne, dass man wirklich nur dem Gesetz, möglichst wenigen Gesetzen, ich staune auch immer, was für Gesetze wir überhaupt haben, wenn man nur dem verpflichtet ist. Also ich freue mich auch sehr, jetzt wieder anfangen zu können als Richterin.
Zweite Frage, Frau Stump. Ihr Lieblingsplatz in Waiblingen?
Die Talaue.
Frau Goll.
Ja, da sind wir absolut zusammen. Setzen wir uns mal gemeinsam auf so eine Liege, ja.
Was ist das beste Essen, das Sie in Waiblingen je gegessen haben?
Jetzt muss ich tatsächlich ein bisschen ausholen. Als Teilzeit-Berlinerin die schwäbische Brezel, also alles, was gute schwäbische Hausmannskost ist, weil es gibt's in Berlin nicht, kann ich wirklich sagen. Wirklich so, wo wir wirklich auch stolz drauf sein können. Wir haben ja wirklich im Markt, also mein Markkreis hat, glaube ich, 5, 6 Michelin-Sterne, aber Bachhofer, muss ich das sagen, ist natürlich auch ein Restaurant, wo jetzt auch wir aus ganz Baden-Württemberg auch Menschen haben, die zu uns kommen, was auch ein Restaurant sicherlich ist. Aber ich persönlich bin immer gern früher in der Eintracht auch schwäbisch essen gegangen, wo es nur schwäbisch war, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Das beste Essen in Waiblingen?
Das beste Essen in Waiblingen. Das ist immer eine Frage, was will ich eigentlich gerade? Wenn es die Currywurst ist, die berühmte, dann bin ich sofort dabei. Und ein Schnitzel in der Vorratskammer ist auch super. Zwiebelrostbraten im Bürgerzentrum oder auch mal ganz Fine Dining im Bachofer. Es kommt immer drauf an, was man möchte. Und da findet man in Waiblingen immer etwas, zum Glück.
Darf ich da noch kurz ergänzen? Also ich habe jetzt wirklich einige Currywurst in meinem Leben gegessen, aber die beste gibt's nur beim Speerschneider in Waiblingen. Also wenn ich gerade drüber nachdenke, weil ich habe das denen schon persönlich gesagt, ich habe jetzt in Berlin wirklich schon einige Currywurst durchgemacht. Die beste Currywurst in ganz Deutschland in meinem Wahlkreis, absolut, beim Speerschneider. Super. Das habe ich ihm auch schon persönlich gesagt. An sich müssten die da mal mitmachen bei so einer Challenge.
Frau Goll, mit wem würden Sie aus Waiblingen gerne mal ein Bier trinken?
Oh, das wäre der oder die älteste Bewohnerin von Waiblingen, um wirklich da noch ein bisschen mehr Historie und Geschichte aus wirklich erster Hand zu bekommen. Wie war es vor 60, 70 Jahren?
Frau Stump, mit wem würden Sie sich zusammensetzen und ein Bier trinken?
Mit allen ehrenamtlich Engagierten.
Frau Goll, worüber können Sie herzhaft lachen?
Das sind tatsächlich die klassischen Witze. Ich höre wirklich gerne, wirklich sehr gerne Witze. Und mit wem, das ist immer mein Mann. Ja, wir können richtig gut zusammen lachen.
Da kann ich mich anschließen, nicht worüber, sondern mit wem, finde ich viel wichtiger die Frage. Und das ist mein Mann. Und deswegen, da haben wir große Freude, auch gemeinsam zu lachen, wenn dann auch wirklich manche Tage auch wirklich lang sind, aber abends dann gemeinsam, wenn ich auch im Wahlkreis bin oder auch wenn ich in Berlin bin, wenn wir telefonieren, finde, das Leben ist schon hart genug oder auch lang genug. Und deswegen, finde ich, braucht man manchmal ein bisschen Freude im Leben.
Dann hoffen die Männer jetzt sicher, dass sie bei der nächsten Frage nicht auch genannt werden. Die lautet nämlich, was bringt Sie so richtig auf die Palme, Frau Goll?
Ich bin ganz schwer auf die Palme zu bringen, wirklich. Da war das Leben mit 5 Kindern eine harte Schule. Also wenn es jemand geschafft hat, dann waren es meine Kinder. Aber sonst im Gerichtssaal nicht und im Gemeinderat nicht und im Plenarsaal in Stuttgart nicht. Aber ja, gelegentlich konnten das meine Kinder.
Für mich eindeutig die langen Prozesse, die wir teilweise in Deutschland haben. Ich hatte gestern ein Unternehmen besucht, die nicht erweitern können, weil sie 13 Eidechsen gefunden haben. Und das sind so Sachen, wenn ich anschaue, dass wir mittlerweile so eine Regelungswut in Deutschland haben, dass die Leute nicht vorankommen und dass wir einfach Steine in den Weg bekommen. Das bringt mich auf die Palme, weil ich immer sage, wir können es eigentlich schneller, besser und effizienter. Und wir sind Weltmarktführer in vielen Bereichen. Da muss man doch auch, finde ich, auch schneller zum Ergebnis und schneller zu seiner Baugenehmigung kommen. Das bringt mich wirklich auf die Palme, sage ich Ihnen.
Mit welchem Politiker oder welcher Politikerin, ob jetzt vergangen oder gegenwärtig, würden Sie gerne mal für einen Tag den Platz tauschen, Frau Stump?
Also ich glaube, tauschen schwierig, weil ich meinen Job leidenschaftlich gern mache. Aber wer für mich immer ein Vorbild war Wolfgang Schäuble, mit dem ich auch noch bis zu seinem Tod immer mich sehr intensiv ausgetauscht habe, den ich persönlich auch sehr geschätzt habe. Und natürlich mit Angela Merkel, die meine 16 Jahre Kanzlerin der Bundesrepublik war. Und als erste Frau in diesem Amt freue ich mich immer, wenn ich Angela Merkel wieder sehe und auch mit ihr dann persönlich aussprechen kann.
Frau Goll.
Also in der heutigen Zeit wäre das Ursula von der Leyen und da bin ich ehrlich, in diesen einen Tag würde ich versuchen, so viele Entscheidungen wie möglich zu legen. Denn in Brüssel, also da müsste man wirklich mal ein bisschen kräftiger für eine andere Politik sorgen und für Vereinfachungen, Bürokratieabbau und all das. Doch das würde ich versuchen, in 24 Stunden anzugehen.
Als Oberbürgermeisterin von Waiblingen würde ich bitte diesen Satz vervollständigen, Frau
Stumpf. Wie als Bundestagsabgeordnete mich für die Belange der Stadt, aber auch für die Bürgerinnen und Bürger einsetzen. Und wir haben einen tollen Oberbürgermeister, der das hervorragend macht. Deswegen herzliche Grüße auch an Sebastian Wolf an dieser Stelle.
Ja, viel, viel zuhören, reden mit den Leuten. Und wenn man die Ohren auf hat, dann bekommt man mit, was läuft in der Stadt, was gebraucht wird in der Stadt. Natürlich muss man auch manchmal sagen, nein, das geht nicht. Aber ja, das würde ich machen. Und ich denke auch, das macht unser Oberbürgermeister ganz gut.
Und die allerletzte Frage, wenn Sie eine Zeitreise machen könnten, welches Zeitalter würden Sie politisch erleben wollen und warum, Frau Stumpf?
Ich hatte es vorher schon ausgewählt, ich würde gerne in die Zeit von Helmut Kohl ein bisschen zurück. Denken Sie dran, ich hätte gerne wieder mehr Zeit, um Antworten zu schreiben, um Politik auch wirklich abzustimmen, ohne das Gefühl an dem Tag, und so ist es in Berlin, dass Sie da 20 Hauptstadt-Newsletter haben, die irgendwelche Quellen haben und schon Sachen herausstechen, bevor es überhaupt beschlossen ist. Weil ich einfach feststelle, dass die Bürgerinnen und Bürger mit ganz Deutschland einfach verunsichert sind, kommt das jetzt, war das einfach nur eine Einzelmeinung, ist das konstatiert in der Bundesregierung. Ich finde, die digitale Welt ist wirklich auch ein Segen, aber in der Hinsicht finde ich für die politische Arbeit eher schwierig, weil natürlich, es sind politische längere Prozesse, Frau Gold kennt das, aber auf Landesbundesebene, wenn Sie nur einen Koalitionspartner haben, das braucht einfach Zeit, bis manche auch Entscheidungen reifen. Und da wäre das halt damals zu Kohls Zeiten besser.
Frau Goll, welche Zeitreise würden Sie unternehmen?
Ja, jetzt wird es nochmal ein bisschen ernster. Bei mir wäre es die Zeit der Weimarer Republik, um wirklich, ich habe viel darüber gelesen, aber um dort auch wirklich eins zu eins zu sehen, wie es zu dieser Entwicklung kam, die dann zu der abscheulichen Zeit des Nationalsozialismus bei uns geführt hat und wo man dort vielleicht doch Dinge hätte anders lenken können.
Sehr interessanter Schlusspunkt und unser Schlusspunkt für diesen Podcast heute. Vielen herzlichen Dank, Frau Stumpf. Vielen herzlichen Dank, Frau Goll.
Vielen Dank,
dass Sie bei uns zu Gast waren.
Sehr gerne.
Hat viel Freude gemacht. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Dankeschön.
Das war das Waiblinger Stadtgeflüster, präsentiert von der Waiblinger Kreiszeitung. Bleiben Sie immer informiert mit allen wichtigen Neuigkeiten aus Waiblingen und Umgebung. Die Angebote der Waiblinger Kreiszeitung finden Sie unter aboshop.zvw.de.